HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag.
Resultat rassistischer Rhetorik nach den Massakern in den USA.
In einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso in Texas tötete ein Schütze am Samstag 20 Menschen. In der Nacht zum Sonntag waren in der Stadt Dayton im US-Bundesstaat Ohio Schüsse gefallen. 9 Menschen sind dort gestorben. Der Attentäter wurde erschossen, bevor er, so die Vermutung, noch Schlimmeres anrichten konnte. Eine der beiden Taten soll einen terroristischen Hintergrund haben. Die in El Paso, der Grenzstadt zu Mexiko, dort hatte sich ein 21-jähriger weißer Texaner der Polizei ergeben. Darüber möchte ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Thorsten Teichmann, sprechen. Die Ermittler haben den Verdacht, dass es sich bei den Opfern vor allem um Menschen mit spanisch-mexikanischen Wurzeln handelt. Konnte das mittlerweile bestätigt werden?
Das haben die Ermittler zum Teil jetzt schon bestätigt. Es gibt ja auch schon die Meldungen aus Mexiko, dass mexikanische Staatsbürger unter den Toten sind. Und die Mexikaner haben ja bereits die Auslieferung des mutmaßlichen Attentäters verlangt. Insofern baut sich das Bild dort weiter zusammen, aber die Ermittlungen laufen immer noch.
Warum machen denn jetzt viele Amerikaner Donald Trump für den Amoklauf in El Paso verantwortlich?
Also es waren vor allen Dingen gestern Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, die gesagt haben, der Präsident in seiner Wortwahl ähnelt eben denen von Extremisten. Und wenn er von einer Invasion von Flüchtlingen spricht, dann ist das eben eine Sprache, die eben auch Rechtsradikale in den USA öfter gebrauchen. Menschen, die extrem auf die Zuwanderung aus Lateinamerika reagieren. Und dementsprechend wird hier die Linie gezogen. Und dann wird auch gesagt, dass die Trump-Administration zu wenig getan hat gegen Hass in diesem Land und auch nicht versucht, beide Seiten zueinander zu bringen, sondern im Grunde ein Klima des Hasses und der Gewalt begünstigt. Der Präsident verwahrt sich dagegen. Das Weiße Haus hatte gestern schon erklärt, man könne das dem Präsidenten nicht in die Schuhe schieben. Er sei nicht für die Gewalt am Wochenende verantwortlich.
Trump hat auch ein schärferes Waffenrecht in Aussicht gestellt, es aber mit einer Einwanderungsreform verknüpft. Ist das aus Sicht der Opposition ein vernünftiger Vorschlag?
Das müssen wir erstmal sehen, ob das auch aus Sicht seiner eigenen Republikaner ein vernünftiger Vorschlag ist. Es gibt noch andere Probleme mit diesem Vorschlag aus der Früh. Also zum einen gibt es ja einen Gesetzesentwurf im Repräsentantenhaus, der vorsieht, dass es bessere Kontrollen beim Kauf von Waffen gibt. Also die Kunden sollen besser überprüft werden. Dieser Gesetzesentwurf sitzt aber fest im Senat und kommt nicht zur Abstimmung. Und dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit. Also viele kritisieren, es ist Zynismus, wenn wir sagen, auf der einen Seite in El Paso haben die Beamten den Verdacht, dass es sich um ein fremdenfeindliche Tat handelt, aus Hass gegenüber Einwanderern.
Wie reagiert denn Mexiko auf die Tat und wie der spanischsprachige Teil in den USA?
Also in den USA trauern alle die, die der Meinung sind, dass diese Attentate vermeidbar sind. Die Menschen, die im Grunde jedes Mal nach diesen Attentaten sagen, warum ist eigentlich noch nicht mehr passiert? Und das ist eben auch wirklich die Hälfte der Bevölkerung mindestens, die sagt, wir brauchen mehr Kontrollen bei Waffen. Es gibt zu viel Waffen. Das ist ein großer Teil der Bevölkerung. Und dazu gehören eben auch viele spanisch sprechende Amerikaner. Nach Mexiko gefragt, ich hatte es kurz schon angeführt, die mexikanische Regierung verlangt die Auslieferung des Attentäters von El Paso. Und trauert genauso. Und es gibt Berichte aus Mexiko, dass die Menschen sich da Gedanken machen, ob sie eigentlich diesen kleinen Grenzverkehr, den es nach wie vor gibt, zum Beispiel zum Einkaufen zu fahren nach Amerika, ob denn das überhaupt noch sicher ist. Eine große Verunsicherung in Städten, in denen auch die Menschen nach wie vor geglaubt haben, es könnte bei ihnen nie passieren. Und deswegen sitzt das Trauma, die Sorge bei allen sehr, sehr tief.
Auch in Ohio ist das Entsetzen groß. Dort sind am Wochenende 9 Menschen durch Schüsse getötet worden. Jedes Jahr sterben in den USA tausende Menschen durch Schusswaffen. Bisher bleibt es aber scheinbar ohne Konsequenzen. Die Waffenlobby ist nach wie vor stark. Wird sich das jemals ändern?
Ja, ganz ohne Konsequenzen bleibt es eben nicht. Also es gab ja auch schon Erweiterungen der Waffengesetze, die eben auf bessere Checks und bessere Kontrollen gesetzt haben. Die wurden zum Teil dann wieder kassiert. Jetzt gibt es diesen Gesetzentwurf, den ich angesprochen habe, im Repräsentantenhaus. Es sitzen in diesem Kongress jetzt im Moment mehr Abgeordnete, die sich für ein stärkeres, kontrollierteres Waffenrecht aussprechen. Das alles sind kleine Veränderungen, die man natürlich nicht sofort sieht. Und deswegen verfestigt sich in Europa häufig der Eindruck, hier passiert gar nichts. Das ist nicht der Fall. Aber es ist nach wie vor ein Kampf und es dauert alles unheimlich lang. Und man kann eben auch nicht sagen, dass nach diesem schrecklichen Wochenende mit 29 Toten sich etwas grundlegend ändert in Amerika, sodass solche Taten nie wieder passieren.
Die Todesschüsse von El Paso und Dayton am Wochenende haben den Blick in den USA wieder auf die Waffengesetze dort gelenkt. Die US-amerikanische Waffenlobby NRA macht gezielt aggressive Werbung. Es gibt Fernsehsendungen und Spots von der Plattform NRA TV, die wiederum von Waffenherstellern gesponsert werden. Seit mehr als einem Jahr vertritt die Radiomoderatorin Dana Loesch die Waffenlobby als Sprecherin. Sie soll den umstrittenen Tötungsinstrumenten das sympathische moderne Gesicht verleihen. Gabi Biesinger über die NRA.
Die aparte Frau mit den langen schwarzen Haaren hat einen aggressiven Unterton, der keinen Widerspruch gelten lässt. In einem Werbevideo für die Waffenlobby NRA stellt sie die Mainstream-Medien und ihre angeblichen Lügen an den Pranger.
The only way we save our country.
Der einzige Weg, unser Land und unsere Freiheit zu retten, ist, ihren gewalttätigen Lügen die geballte Faust der Wahrheit entgegenzustrecken. Ich bin die NRA und in den USA der sicherste Ort für die Freiheit.
Safest place.
Dana Loesch ist Sprecherin und das neue charmante Gesicht der mächtigen US-Waffenlobby. Als Radiomoderatorin ihrer Sendung The Dana Show verteidigt die 39-jährige Mutter wortgewandt den zweiten Verfassungszusatz, der das Tragen von Waffen erlaubt, als Recht auf Selbstverteidigung. Frauen und Familien versucht die NRA in den letzten Jahren gezielt anzusprechen, auch mit Sendungen auf der Plattform NRA TV, gesponsort von Waffenherstellern. Armed and Fabulous, bewaffnet und großartig heißen die Programme, oder Love at First Shot, Liebe auf den ersten Schuss. Oh, ich habe ins Schwarze getroffen, freut sich die junge Frau. Es war gar nicht so beängstigend, wie ich dachte. Toll, lobt die Moderatorin. War das nicht einfach nur ein kleiner Windhauch vollkommenen Glücks?
It's just this nice light puff of happiness.
Neben Dana Loesch ist Wayne LaPierre, ein grauhaariger Herr, Ende 60, seit Jahrzehnten das Aushängeschild der NRA. Der Exekutivvizepräsident bindet die konservative Klientel des Lobbyverbands und setzte sich nach Parkland für die Hochrüstung an Schulen ein.
It's a bizarre fact that our jewelry stores are more important than our children.
Es ist bizarr, dass Juweliergeschäfte in diesem Land offenbar wichtiger sind als Kinder, denn sie werden besser geschützt als Schulen. Gegründet wurde die NRA nach dem Bürgerkrieg in den USA 1871 zunächst als Organisation für Sportschießen und Schusswaffentraining. Jäger und Freizeitschützen organisierten sich in der Nationalen Gewehrvereinigung, die über die Jahrzehnte immer mehr zu einem politischen Player wurde. Die Argumentation der NRA, mehr Waffen in den Händen der richtigen Menschen machen das Land sicherer, weil sich jeder direkt wehren kann. Spätestens seit den 1970er Jahren finanziert die NRA Wahlkämpfe und gilt als einflussreichste Interessengruppe in den USA. Politiker werden gemäß ihrer Haltung zu Waffen mit Wahlempfehlungen versehen. Dass ein Politiker vom NRA-Günstling zum NRA-Gegner wird, passiert relativ selten.
Eine unbequeme Wahrheit heißt das rassistische Manifest, das vom Mörder von El Paso stammen soll. Darin hetzt er gegen Einwanderer, das aber tun inzwischen auch viele Politiker. Hierzulande ist in rechtsextremen Kreisen bis in die AfD hinein immer wieder von Umvolkung und vom großen Austausch die Rede. Auch der Mörder von El Paso argumentiert in seinem sogenannten Manifest ganz ähnlich. Peter Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Ich habe ihn gefragt, was genau hinter diesen Begriffen steckt.
Also der große Austausch, das ist ein Buch von einem französischen Autor, das 2011 veröffentlicht wurde. Und das ist im Prinzip eine Verschwörungstheorie. Also da geht es darum, dass gesagt wird oder argumentiert wird, dass die Eliten in den westlichen Ländern systematisch einen Austausch der eigenen Bevölkerung betreiben. Dass sie dafür sorgen, dass immer mehr nicht-europäische Immigranten ins Land kommen, um die eigene Gesellschaft, um die eigene Rasse zu zerstören. Das ist natürlich nicht richtig, aber das ist mittlerweile zu einem der meistgelesensten Texte in rechtsextremen Kreisen geworden und ist quasi auch eine Art Masternarrativ für Rechtsextreme von Neuseeland bis Amerika.
Führen solche Verschwörungstheorien von einer angeblichen Überfremdung der Gesellschaft zu Terroranschlägen? Kann man da eine direkte Linie ziehen?
Naja, diese Pamphlete sind dann häufig natürlich die Rechtfertigung, die Motivation für eine Einstellung, die bereits existiert. Was wichtig ist, ist natürlich, dass diese Themen dann eben auch von Politikern, wie zum Beispiel von Donald Trump, aufgegriffen, weiterverbreitet und auch legitimiert werden. Das heißt, die hören das eben nicht nur von einer Seite, sondern von ganz vielen Seiten. Und das führt dann dazu, dass sie Schritt für Schritt davon überzeugt werden, dass das tatsächlich stimmt, dass es eine existenzielle Bedrohung für die eigene Bevölkerung, für die eigene Identität gibt und dass jetzt unbedingt ganz schnell was getan werden muss.
Muss künftig mit mehr solchen Taten gerechnet werden? Und was folgt daraus für die Arbeit der Sicherheitsbehörden?
Also ich glaube schon, dass wir überall in westlichen Ländern einen Anstieg der sogenannten rechten Hasskriminalität haben, aber eben zunehmend auch vom Rechtsterrorismus. Und das hat natürlich etwas mit der sehr polarisierten und zum Teil auch paranoiden Stimmung in vielen westlichen Ländern, besonders auch in den USA, zu tun. Und wir wissen aus der Forschung auch, wenn Länder im Konflikt sind, wenn eine besonders polarisierte Stimmung vorherrscht, dann kann das auch zu politischen Gewalt führen. Und deswegen ist es wichtig, dass politisch Verantwortliche auch verantwortlich sind, wenn es um ihre eigene Rhetorik geht. Was die Sicherheitsbehörden angeht, muss ich sagen, da ist es natürlich so, dass man auf Rechtsextremismus ganz besonders aufpassen muss, aber eben nicht nur auf das, was tatsächlich auf der Straße passiert oder in irgendwelchen Hinterzimmern, sondern eben auch in virtuellen Netzwerken.
Wird die Terrorgefahr von rechtsextremer Seite bis jetzt zu wenig beachtet?
Natürlich gab es immer schon Aufmerksamkeit auf Rechtsextremismus und es war auch nicht falsch, dass man in den letzten 5-6 Jahren besonders auch auf den Dschihadismus aufgepasst hat. Denn mit dem Aufstieg von ISIS und dem sogenannten Kalifat war das eine echte Bedrohung.
Es fällt auf, dass in diesem Zusammenhang der Begriff rechter Terror oder Terroranschlag seltener benutzt wird als zum Beispiel bei islamistischen oder linken Anschlägen. Es ist jetzt eher von Amoklauf oder Bluttat die Rede. Welche Begrifflichkeit ist denn für Sie angebracht?
Also ich denke schon, Rechtsterrorismus trifft es ganz gut oder rechtsextremistischer Terrorismus, denn darum geht es ja letztlich. Die Argumente, die Motivation, die hier verwendet wird, das sind ausländerfeindliche, rassistische Motive, die letztlich dazu dienen, die Reinheit der eigenen Bevölkerung zu bewahren, für die weiße Rasse zu kämpfen, wie in Amerika zum Beispiel. Und das ist ganz eindeutig rechtsterroristisch oder rechtsextrem.
Welche Konsequenzen müssen denn jetzt aus den aktuellen Anschlägen gezogen werden? Was kann getan werden, um Rechtsterrorismus zu verhindern?
Also in Amerika müsste man sich ganz ernsthaft natürlich Gedanken machen über die Waffengesetze. Das wird, glaube ich, nicht passieren bei dem aktuellen Präsidenten. Und außerdem ist es auch so, dass bereits 400 Millionen legale Waffen in Zirkulation sind. Also selbst wenn man Waffen heute über Nacht verbieten würde, würde das nicht sofort einen Unterschied machen. Ich glaube, man muss auch drüber nachdenken, welche Rhetorik verwendet wird von politisch Verantwortlichen. Natürlich muss man vermehrt auch aufpassen auf diese sogenannten virtuellen Netzwerke, wo sich die Rechtsextremen miteinander verbinden und wo eine Art Gemeinschaft entstanden ist, die solche Taten anfeuert und auch versucht nachzumachen. Und das, glaube ich, muss schon eine Priorität sein, das so etwas zu stören.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Resultat rassistischer Rhetorik nach den Massakern in den USA.
Das Internet spielt bei diesen Taten auch häufig eine Rolle. Dort verbreiten die Attentäter ihren Hass. Häufig auch schon vorher in sogenannten Manifesten. So war das jetzt ja auch bei dem Attentäter von El Paso. Die Plattform 8chan rückt da im Moment ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 3 Massenschießereien in diesem Jahr haben eine Verbindung zu dieser Internetseite und auch der mutmaßliche Attentäter von El Paso soll dort sein sogenanntes Manifest hineingestellt haben. Jetzt gab es Konsequenzen. Der Sicherheitsdienst für die Plattform hat die Geschäftsbeziehungen gekündigt. Die Internetseite war deswegen heute kurzfristig nicht erreichbar. Was es mit diesem Portal eigentlich auf sich hat, erklärt Katharina Wilhelm.
Willkommen bei 8chan, dem dunkelsten Bereich des Internets. So werden die Besucher der Plattform begrüßt. 8chan, das ist ein sehr einfach gestalteter Dienst, auf dem Nutzer Foren gründen und sich austauschen können. In Chats oder vielfach mit Memes oder GIFs. Der Gründer der Webseite, Frederick Brennan, wollte eine seiner Aussage nach meinungsfreundliche Alternative schaffen. Eine Plattform, auf der alle Meinungen akzeptiert werden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 gibt es allerdings viele Kontroversen um die Plattform. 2015 musste die Plattform mit der Domain agen.co gelöscht werden, weil sich zu viele kinderpornografische Inhalte in einigen Foren fanden. Agen ging dann unter einer neuen Domain agen.net wieder online. An den teils hochproblematischen Inhalten hat sich jedoch wenig geändert. Die britische Zeitung The Guardian beschreibt die Plattform als Megafon für Revolverhelden. Allein in diesem Jahr gibt es Verbindungen zu 3 Massenschießereien mit der Plattform. Vor dem Attentat von Christchurch in Neuseeland im März mit 51 Toten war auf der Plattform ein Livestream aufgetaucht, den der Täter auf Facebook geteilt hatte. Bei einem Anschlag auf eine jüdische Synagoge in Kalifornien im April, wo eine Frau getötet wurde, hatte der Täter zuvor Hassbotschaften auf Agen geteilt. Auch bei der Schießerei im texanischen El Paso an diesem Wochenende führt eine Spur wieder zu dem Netzwerk. Der mutmaßliche Attentäter soll dort wenige Minuten vor der Schießerei ein Manifest veröffentlicht haben. Darin warnte der 21-Jährige vor einer Invasion durch spanischsprachige Migranten. Für die Webseite Agen gab es kurzfristig Konsequenzen. Der Chef des Sicherheitsdienstes Cloudflare, der die Plattform vor Hackerangriffen schützte, kündigte die Geschäftsbeziehungen auf. In einem Blog-Eintrag schreibt der IT-Chef von Cloudflare, Matthew Prince, dass sich Agen zu einer Hasskloake entwickelt habe und man deswegen nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wolle. Zudem müsse man eine Diskussion über Hass im Netz starten. Die Webseite war daraufhin offline gegangen. Auch der ursprüngliche Gründer der Webseite, Agen Frederick Brennan, distanzierte sich von den Inhalten. Er leitet die Webseite allerdings seit 2016 nicht mehr. Geschadet hat das Agen allerdings nicht. Offenbar hat sich schnell wieder ein neuer Sicherheitsanbieter gefunden. Agen ist mittlerweile wieder erreichbar. Das Thema, das dort derzeit am meisten diskutiert wird, die 2 Massenschießereien in Texas und Ohio von diesem Wochenende.
Wieder einmal sterben Menschen in den Vereinigten Staaten, weil sie von Attentätern erschossen werden. Wieder einmal sind alle betroffen und trauern mit den Angehörigen. Wieder einmal diskutieren Politiker über härtere Waffengesetze, bis es wieder passiert. Eine Sache ist dieses Mal aber doch anders. Der Anschlag von El Paso in Texas wurde offenbar von einem Rassisten verübt. Von einem Mann, der um sich geschossen hat, weil er damit die Einreise von Menschen aus Latein- und Mittelamerika stoppen wollte. Rhetorisch klingt da manches auffällig nach der offiziellen Politik der Regierung von Präsident Donald Trump. Schon im Wahlkampf hatte er ja eine Mauer an der Grenze zu Mexiko versprochen. Und seit er im Weißen Haus ist, hat er sich ein ums andere Mal gegen illegale Einwanderer aus Südamerika positioniert. Jetzt, nach diesen beiden Attacken mit Schusswaffen, hört sich das doch ein wenig anders an.
Die Wortwahl des Präsidenten ist neu. Trump hat in seiner kurzen Ansprache im Weißen Haus deutlicher als zuvor den Hass in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten verurteilt.
In one voice, our nation must condemn racism.
Unsere Nation muss mit einer Stimme Rassismus verurteilen, Scheinheiligkeit und Rufe nach weißer Vorherrschaft. Diese gruseligen Ideologien müssen besiegt werden. Hass hat keinen Platz in Amerika. Hass verwirrt den Geist, verwüstet das Herz und verschlingt die Seele. Trump sprach von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Am Wochenende hatten Attentäter in Dayton im Bundesstaat Ohio und in El Paso in Texas 29 Menschen getötet und viele verletzt. In El Paso geht das FBI im Moment von Hass auf Einwanderer als Tatmotiv aus. Die Behörde ermittelt wegen heimischem Terrorismus. Trump nannte die mutmaßlichen Täter verrückte Monster und mehr müsse getan werden gegen grausame Videospiele, die Gewalt verherrlichen.
The perils of the internet and social media.
Die Gefahren des Internets und der sozialen Medien dürfen nicht ignoriert werden und sie werden nicht ignoriert.
Be ignored and they will not be ignored.
Auf den Vorwurf der Demokraten, seine aggressive Sprache in sozialen Medien habe zur Gewalt beigetragen, ging der Präsident nicht ein. Er hatte in der Früh im Internet getextet, die Berichterstattung der Journalisten sei für die Wut im Land verantwortlich. Er schlug außerdem strenge Kontrollen für Käufer von Waffen vor. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Amy Klobuchar sagte im Fernsehsender CNN, sie habe wenig Hoffnung auf einen Durchbruch. Ich war mit ihm bei einem Treffen im Weißen Haus nach dem Attentat von Parkland. 9-mal hat er gesagt, er wolle Käufer von Waffen umfassend überprüfen. Am nächsten Tag trifft er die Waffenlobby NRA und knickt ein.
Then the next day he meets with the NRA and he folds.
Zudem blockiert Trumps eigene Partei, die Republikaner, einen entsprechenden Gesetzentwurf, der seit Wochen auf eine Abstimmung im Senat wartet. Abgeordnete wie der Republikaner Ted Yoho aus Florida sind skeptisch.
I support background checks now, but if it gets too inclusive.
Ich unterstütze es, Käufer von Waffen zu überprüfen, aber wenn es zu umfassend und belastend wird? Also nochmal, ich muss erst sehen, wie der Gesetzesvorschlag aussieht. Ich will keinen Zwang, dass wir ein Gesetz voranbringen, statt gemeinsam nach einer langfristigen Lösung zu suchen. Trump hatte sich vorgestellt, ein härteres Waffenrecht an eine Reform der Einwanderung zu koppeln. Dazu würde die Demokraten kaum gewinnen. Bei seiner Ansprache im Weißen Haus wiederholte der Präsident den Vorschlag auch nicht. Stattdessen verlangte er härtere Strafen.
Today I'm also directing the Department of Justice to propose legislation.
Ich fordere das Justizministerium auf, ein Gesetz vorzubereiten, dass diejenigen, die Massenmord begehen und Attentate aus Hass zum Tod verurteilt werden können. Und diese Strafe muss schnell und entschieden vollstreckt werden, ohne jahrelange Verzögerung. Die Ermittler in El Paso, die dem mutmaßlichen Attentäter vorwerfen, aus Hass gehandelt zu haben, hatten gestern aber bereits gedroht, dass der 21-Jährige zum Tod verurteilt werden kann, und zwar nach gegenwärtiger Rechtslage.
Eine Analyse von unserem Korrespondenten Thorsten Teichmann. Er hat sich die Rede von Präsident Donald Trump heute angehört, nach den beiden Anschlägen mit Schusswaffen, bei denen insgesamt 31 Menschen gestorben sind. Normalerweise poltert Donald Trump gerne los, vor allem gegen den politischen Gegner oder gegenüber Leuten, die eine andere Meinung haben als er. Heute allerdings kamen ganz andere Töne aus Washington. Nachdem wieder zwei Männer um sich geschossen haben, in Texas und Ohio, einmal offenbar mit einem rassistischen Hintergrund, da musste der Präsident irgendwie reagieren. Er meint in einer Ansprache an die Nation, Hass habe keinen Platz im Land. Allerdings hat er vor einer Weile noch selbst Stimmung gemacht gegen Einwanderer aus Mittel- und Lateinamerika. Daran muss man jetzt erinnern, sagt unsere Korrespondentin Martina Butler. Sie meint, es reicht.
HR-Info. Kommentar.
Trump spielt mit seiner Rhetorik nicht nur mit dem Feuer. Er gießt Öl hinein und facht es immer weiter an. Der US-Präsident weiß das, macht aber trotzdem weiter, um seine Basis zu einen und seine Wiederwahl zu sichern. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass er damit Erfolg hat. Nein, ich behaupte nicht, dass es nicht willige Zuhörer gibt. Menschen, die genau das und Extremeres denken und zu ihrem Weltbild gemacht haben. Aber es ist die Aufgabe des US-Präsidenten, egal wie er heißt und zu welcher Partei er gehört, Hass klar und deutlich zu verurteilen. Hass hat keinen Platz in den USA, hat Trump heute nun endlich gesagt. Nach mehr als 2 Jahren Trump als US-Präsident, in denen er beispielsweise nach Ausschreitungen in Charlottesville rechte Demonstranten verteidigt hat, mag ich noch nicht an eine Kehrtwende von Donald Trump glauben. Seine Wahlkampfauftritte werden zeigen, ob er wirklich meint, was er heute gesagt hat. Ich glaube nicht daran, lasse mich aber sehr gern eines Besseren belehren. Bisher hat er nämlich Einwanderer aus Südamerika als Vergewaltiger und Verbrecher bezeichnet. Er beschimpft Baltimore, eine Stadt, in der die Mehrheit schwarz ist, als ratteninfiziertes Loch, wo keiner leben will. Warum verdammt nochmal schweigt seit langem die Mehrheit der Republikaner dazu? Politiker wie Senator John McAllister, ein Republikaner aus Nebraska, sind die Minderheit. Wenn sie deutlich sagen, dass die Republikanische Partei mitschuldig ist an Rassismus und dass viele Kongressmitglieder wegsehen und die Klappe halten, damit sie wiedergewählt werden. Ja, geschossen hat nicht Trump. Es sind in der Mehrzahl weiße Männer. In El Paso war es ein junger weißer Mann. Trump gibt ihnen mit seiner hasserfüllten rassistischen Rhetorik Rückendeckung, ermutigt sie. Worte sind mächtig. Die Frage ist, was man mit dieser Macht anfängt. Was Trump bisher damit angefangen hat, ist gefährlich und wird von Tag zu Tag lebensgefährlicher.
HR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Resultat rassistischer Rhetorik nach den Massakern in den USA.
Ein Mann erschießt 20 Menschen in El Paso im Bundesstaat Texas, ein anderer 9 Menschen in Dayton, Ohio. Innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden werden die Vereinigten Staaten gleich von 2 Attentaten mit Schusswaffen heimgesucht. Wie so oft gibt es danach mehr Fragen als Antworten, aber eines scheint sich langsam zu bestätigen. Der Attentäter von El Paso hat offenbar ein rassistisches Motiv gehabt. Er soll sogar ein eigenes Manifest formuliert haben mit der Überschrift »Eine unbekannte«, bequeme Wahrheit. Darin hetzt der Mann gegen Einwanderer. Unter anderem schreibt er von einer, Zitat, Invasion von Menschen aus Mittel- und Lateinamerika, die er beenden will. Diese Rhetorik benutzen allerdings auch manche Politiker in den USA und mitunter auch bei uns in Deutschland. Da werden andere Menschen verurteilt, weil sie anders denken, woanders herkommen oder anders aussehen als man selbst. Inwiefern solche Muster auch bei uns in der politischen Debatte vorkommen, das beobachtet unser Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Wo finden wir denn hierzulande solche Argumentationsmuster?
Also wir sehen dieses Gedankengut bei der identitären Bewegung, auch kurz IB genannt, eine völkisch orientierte Gruppierung, die findet, dass Deutschland von einer Islamisierung bedroht ist, hat deswegen auch schon zum Widerstand aufgerufen 2017 mit den Worten Defend Europe bei einer Kampagne. Das ist also auch ganz nah an der Wortwahl des Attentäters von El Paso. Und ähnlich wie der vertritt die identitäre Bewegung auch die These, dass es hier in Deutschland einen großen Bevölkerungsaustausch gibt, zugunsten von Migranten, von der Regierung Merkel gewollt und befördert. Also wenn man sich diese Schlüsselbegriffe anschaut, dann kann man, glaube ich, schon sagen, dass es da eine große geistige Nähe zwischen dem Attentäter und Rechtsextremisten von der identitären Bewegung in Deutschland gibt. Und genau als rechtsextremistisch wurde die identitäre Bewegung ja erst vor wenigen Wochen eingestuft als verfassungsfeindlich. Und ich denke, vor diesem Hintergrund schrillen sicherlich die Alarmglocken von deutschen Sicherheitsbehörden, wenn sie diese geistige Nähe feststellen.
Überschneiden sich da eigentlich die Argumente dieser identitären Bewegung mit denen der AfD? Weil da werden ja manchmal Parallelen hergestellt.
Es gibt einige Überschneidungen, obwohl die AfD das ja offiziell bestreitet. Es gibt einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Im April 2015 hat der Bundesvorstand der AfD beschlossen, dass Anhänger der identitären Bewegung nicht in die AfD aufgenommen werden dürfen. Aber man muss sagen, bei Lichte betrachtet ist das ein Feigenblatt. Es gibt viele AfD-Mitglieder, die der IB sehr sympathisierend gegenüberstehen. Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt zum Beispiel, der hatte sein Büro im identitären Haus in Halle. Das ist sowas wie das Zentrum der identitären Bewegung in Deutschland. Der Bundestagsabgeordnete Peter Bistron hat die IB sehr öffentlich gelobt als tolle Organisation. Er wollte auch, dass die AfD ein Schutzschild für die IB wird. Das war vor 2 Jahren. Es gab einen gemeinsamen Trauermarsch in Kandel. Einer der beiden IB-Chefs in Deutschland, Daniel Fiss, hat für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet. Also es gibt wirklich viele Beispiele. Diese Schnittmenge ist da und das ist natürlich auch ein Problem für die AfD. Wer sich als Rechtsstaatspartei bezeichnet, der sollte natürlich besser keinen Kontakt zu Rechtsextremen pflegen.
Ihre Einschätzung, warum passiert das denn immer wieder, obwohl man doch offiziell ganz klar diese Grenze gezogen hat bei der AfD?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, manche wollen diese Abgrenzung klar ziehen, andere wollen das aber eben überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn man sich nun anschaut, wie lange das schon alles geht, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass insgesamt die Parteispitze einfach keine klare Grenze hier ziehen will. Das gilt ja auch für Entgrenzungen bei der Sprache, im Vokabular, bei Tweets, auf Facebook und so weiter. Also wenn man sich da nur ein Beispiel anschaut, am Wochenende hat eine AfD-Abgeordnete aus Sachsen, Verena Hartmann, ja gesagt, Frau Merkel, ich verfluche den Tag, an dem Sie geboren sind. Also wirklich sehr harter Tobako. Parteichef Meuthen wurde daraufhin im ZDF-Interview angesprochen, was er dazu sagt. Und er hat gesagt, naja, gut, es sei ja unangemessen, aber er könne es irgendwie auch verstehen. Wenn man das all jetzt zusammennimmt, die geistige Nähe der Rechtsextremisten, die Kontakte zwischen AfD und identitärer Bewegung und die Entgrenzung sozusagen in jeder Hinsicht, dann kann man nur feststellen, das ist eine sehr explosive, sehr gefährliche Mischung.
Nun gibt es viel Bestürzung, auch viel Anteilnahme in der Politik hier in Deutschland angesichts dieser Ereignisse in den USA. Wie hat denn die AfD darauf bislang reagiert?
Also wir haben von der AfD bisher nichts gehört.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.